Werte Zuhörerschaft, es ist wieder soweit. Hier ist Folge für Folge der Serienpodcast mit unserer Episode 192. Und wir stecken immer noch, so wie wir es übrigens auch die nächsten zwei Wochen durch tun werden, mitten im Deep Dive zur zweiten Staffel von House of the Dragon. Heute namentlich mit Folge 6. Brandaktuell aus dem Äther und auch aus dem Äther zugeschaltet ist mir der liebe Goran. Ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Hallo Leute.
So, bist du vorbereitet?
Ja.
Gedenksekunde und dann wusstest du nicht, was du mir sagen willst oder wie oder was?
Ja.
Okay, warum bist du so zögerlich?
Ach, nur so. Mama hat mir beigebracht, ich soll nicht lügen, aber... Es ist auch unhöflich zu sagen, ich bin vorbereitet. Nee, halt. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin vorbereitet.
Gut, dann beweist das doch mal. In 3, 2, 1, go.
Alles klar. Also wir sehen, nachdem wir festgestellt haben, dass es kein Zweikampf um die Krone ist, sondern ein Dreikampf, sehen wir tatsächlich alle drei Lager in der Geschichte. Und alle drei Lager haben so mit ihren Problemen zu kämpfen. Aemon mit der Thronfolge, weil der blöde Aegon wieder auftaucht. Daemon mit seinen Visionen und Rhaenyra, weil sie keinen Drachenreiter akquiriert bekommt.
Gut, da warst du ein bisschen lustlos heute, oder?
Wieso? Ist doch genau das, was passiert ist.
Ja, aber das hätte rein theoretisch auch der Wrap-up von letzter Woche sein können. Bis auf die Spezialitäten hinten raus. Aber, aber am Anfang so, ja, drei Fronten, wir sehen heute alle, das war's. Danke, tschüss.
Herr Aegon ist wieder wach, das habe ich angeschnitten.
Ja, deswegen sage ich ja, also die Konkretisierung, die du dann hinten raus gemacht hast, die hat dir heute den Arsch gerettet. Deswegen notiere ich mir mal, Goran, Wrap-up heute 2-.
Das ist zu gnädig. Also so wie du eingestiegen bist, würde ich mir selber eine 4 geben.
Ach komm. Es war, du hast innerhalb der Zeit geschafft, ne? Wie das auch so ist.
Alles gut, ich habe Luft für
Goran oben. Konnte frei reden.
Na, da wollen wir doch erstmal wechseln und schauen, was du so zu bieten hast. Lass mal hören, wie hat dir die Folge gefallen?
Mir hat die Folge gut gefallen.
Okay, danke.
Wobei ich mir...
Was denn? Das war meine Frage.
gut, okay, alles klar. Ja, gut, okay. Mhm. Also, okay. Hat mir gut gefallen, Punkt.
Sehr gut. Mir auch, okay.
Was ist denn das heute? Das haben wir noch nie gemacht.
Nee, ich will ja...
Dir waren, glaube ich, unsere Folgeneindrucksausschweifungen zu lang in der Vergangenheit. Kann das sein?
Jetzt hast du mich erwischt. Tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, wir sind schon mitten im Thema, bevor wir überhaupt angefangen haben. Und deswegen wollte ich dich einkürzen. Aber ich habe schon gemerkt, das ist irgendwie ein bisschen unhöflich, was ich da heute treibe.
Es ist okay. Ich arbeite ja lang genug mit dir zusammen. Ich kann das ab, ich kann das einordnen. Ich komme damit klar. Alles gut.
Gut, also... Vielleicht noch kurzer Hinweis an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Gregor ist ein bisschen angeschlagen, was die Gesundheit angeht und wir kämpfen, also ich zumindest kämpfe seit Wochen irgendwie mit der Technik. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal, wie letzte Woche übrigens, wieder gut hinkriegen. Von daher nur so hier als Vorwarnung, wir geben unser Bestes, dass es heute läuft. Aber ja, mal schauen. Und jetzt zurück zum Thema. Gregor, du hast gesagt, das hat dir gut gefallen. Mhm. Das würde ich natürlich jetzt gerne konkretisieren.
Okay.
Was hat dir denn gut gefallen? Weil du hast ja selber gerade gesagt, auf mein Wrap-up aufbauend, dass es ja eigentlich dasselbe war wie letzte Woche. So, im Kern hat sich ja nicht so viel getan, oder?
Und ja, pass auf, das wäre nämlich genau der Zusatz gewesen, den ich nämlich noch gebracht hätte, bevor du mich abgeschnitten hast. Ich wollte nämlich sagen, mir hat die Folge gut gefallen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es durchaus den einen oder anderen da draußen gibt, der sagt, oh nee, so berauschend war die ja gar nicht. Keine Ahnung, nichts passiert, langatmig, pipapo, vielleicht auch immer noch verwirrt, oder nicht verwirrt, Entschuldigung, immer noch verwöhnt vom Drachenkampf aus Folge 4 oder so, keine Ahnung. Von daher... Ich kann an der Stelle nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Mir hat das diese Woche sehr gut gefallen. Es geht wieder, ich weiß gar nicht, ob ich sagen wollen würde, im Kleinen weiter. Aber es geht so bei jeder Fraktion weiter. Und wie ich finde, es, zumindest in meinen Augen, es geht auch weiter. Also das war, es war für mich keine Filler-Folge, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen so vorkommen mag. Ich konnte wirklich... jeder Fraktion und das, was jeder Fraktion passiert ist oder was da vorangegangen ist, da konnte ich echt jedem was abgewinnen. Also wie zum Beispiel mal das große Thema, zum Beispiel der Samen nimmt Fahrt auf. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch einen neuen Drachenreiter. Das hat mir zum Beispiel schon mal gut gefallen. Also,
Unterstellung.
Was?
Das haben wir noch nicht gesehen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, also wie viele, also die Pfeifen, die das vom Dach spatzen, ich bitte dich. Aber ja, du hast natürlich wieder recht, sie haben es uns noch nicht gezeigt, aber es ist einfach 99,99999% zwischen dem, was wir da heute gesehen haben, zwischen Adam und Seerauch. Also Seerauch ist jetzt an der Stelle bestiegen und zwar nicht von dem, mit dem diese Folge angefangen hat, sondern mit jemandem, von dem du das, glaube ich, vor ein paar Folgen schon hervorgesagt hattest. Oder irre ich mich?
Ja, weil die Szene ja mit dem Strand ja relativ eindeutig war. Genau, das war das.
Okay, du hast, glaube ich, also ich bin richtig gepolt, ne? Du hast damals schon gesagt, das ist Foreshadowing und die beiden werden mal einen Drachereiter gespannt, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, aber ob ich das jetzt gesagt habe oder ob ich das irgendwo gelesen habe und das dann okay. Zitiert habe, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Okay. Also wie gesagt, das hat mir gefallen. Dann war natürlich wieder, ne, also meine Fresse ohne Scheiße, ja, Deutschland sucht den nächsten James Bond Bösewicht. Oder keine Ahnung, wie abartig böse ist Aemond denn? Also Aemond hat mir wieder sehr gut gefallen, die Drachenreiter-Story hat mir gefallen. Es geht, was heißt los? Steckt man schon mittendrin, aber ich finde jetzt in dieser Folge nahm das mal so hier und da so ein bisschen Fahrt auf. Es gehen halt so die politischen Ränkespiele und Intrigereien los, wie zum Beispiel, man sieht es ja ganz, ganz prominent, Gerüchte werden im Volk gestreut, das Volk lehnt sich auf, hat nichts zu beißen, fängt auf zu mopern und dann, upsi, tauchen zufällig irgendwelche Boote mit Essen am Horizont auf und alle skandieren Rhaenyra for President und dreschen auf Alicent ein. Auf der anderen Seite hast du einen Laris, der gerne die Hand von Aemond sein würde. Aemond sagt, schleich dich. Also geht er zum Nächsten, der mit Ä beginnt. Aber gerade noch das Bett hütet und versucht, dort die Hand zu werden. Also es waren wieder verschiedene kleine Dinge und ich konnte diesen vielen kleinen Dingen konnte ich eigentlich allen was Positives abgewinnen. So, das waren quasi im Schnelldurchschuss meine positiven Sachen.
Okay, und da wird die ganze Handlung nochmal zusammengefasst. Sehr gut.
So bin ich.
Wrap-up Deluxe oder XXL, wie je nachdem.
Ja, wenn Goran heute nur eine 2 Minus macht, ne?
Ich ignoriere dich jetzt einfach mal diesbezüglich und steig auch darin ein. Also, Ich fand es halt, ich habe es in meinem Wrap-Up ja auch gesagt, ich fand schon sehr interessant, dass sie dieses Mal wirklich darauf geachtet haben, alle drei Lager quasi zu zeigen.
Aber das haben sie doch letzte Woche auch gemacht, oder?
Ja, aber also
Schwarz-Grün und Harrenhal.
Vielleicht ist es mit, ja, das schon, aber vielleicht ist es mir nicht so aufgefallen. Aber sie haben ja wirklich dann quasi sind von einem zum anderen gesprungen und haben diese Wechselbeziehungen untereinander immer gezeigt. Also vielleicht haben sie es auch letzte Woche gemacht, aber diesmal war es sehr explizit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich letzte Woche noch nicht so bewusst oder mir noch nicht eingestehen wollte, dass Daemon ein eigenes Lager ist, bis irgendwann im Laufe der Folge.
Okay. Ja, okay.
Aber dieses Mal war es für mich doch relativ eindeutig, weil er ja auch dann eben die ganze Zeit von sich aus meint, gut, das hat er letzte Woche auch gemacht, aber in Verbindung mit, sie wollte den Thron doch gar nicht und so. Es ist dieses Mal viel expliziter gewesen. Für mich und es hat auch vom Aufbau immer so gepasst. Du hast immer quasi den gleichen Ablauf gehabt. Du hast eigentlich eine Partei, die gut dastehen könnte, also aber vor ein Problem gestellt wird. Und die Probleme haben ineinander eingegriffen. Also wir haben zum Beispiel die Anfangsszene, ist ja die Diskussion oder wie die Lannisters in der Burg einmarschieren und, ja. Und der weiß nicht, welcher Lannister es war, Tilos, Patitos, wie auch immer, Lannister sagt, wir reiten nicht weiter, wenn wir keine Flankierung durch einen Drachen bekommen.
Ja, und er fordert ja Aemond und Vhagar im Speziellen.
Genau. Naja, ist ja auch im Endeffekt der einzige Drache, auf den du dich da verlassen kannst. In der Konstellation.
Ja, Helena wäre noch da.
Ja, aber deren Drache ist ja noch nicht im Einsatz gewesen. Also du weißt ja nicht, was
stimmt.
du halten sollst.
Ja, ja stimmt
vor,
schon, ja.
Vor allem wissen wir ja, was in Westeros von Frauen in kritischen Positionen gehalten wird.
Stimmt auch, ja.
Dann hast du eben den kleinen Rat, wo Aemond sich, wie du schon gesagt hast, als Big Boss aufspielt und da tatsächlich auch das erste Mal so in seiner Rolle versagt, wie ich fand.
Und was? Aemond?
Ja.
Oh, inwiefern?
Naja, er hat ja im Endeffekt hat er die Tür geöffnet, für seinen Bruder zurückzukehren.
Indem
er, wie heißt er, Laris? Nee, wie heißt er? Klumpfuß?
Indem er Laris als Hand abgelehnt hat, meinst du?
Nicht nur, dass er ihn abgelehnt hat, er hat ihn auch noch verspottet. Und
okay.
Ich glaube, es ist tatsächlich...
Oh! Und du meinst, das hat er sich quasi mächtigen Gegner gemacht, oder was?
Ganz genau. Ich glaube, dass jetzt Laris sich festgestellt, okay, hier ist nichts zu holen mit Speichelecke. Weil was hat er bei Aegon versucht, das abgeblitzt. Das hat er bei der Mama versucht. Wie heißt er? Alicent? Bei Alicent versucht, ist abgeblitzt. Bei ihm ist er erst recht abgeblitzt. Aber keiner von den dreien hat ihn wirklich so vorgeführt. Zwar im quasi unter wenigen Augen, also die Schmach war nicht so groß, aber es war so eindeutig, dass ihm klar sein muss, okay, unter Aemond werde ich nichts erreichen. Und ich glaube, ihm geht es gar nicht unbedingt um diesen Posten der Hand des Königs oder des Prinzregenten, wie auch immer. Sondern
aber die hätte er ja schon gern, weil er hat einen Aemond ja schon sehr zielgerichtet gefragt.
Naja, weil er ja quasi in der Serie ist er ja nichts anderes als Littlefinger.
Ja, ist richtig, ja.
Also er will nach oben. Jetzt fängt er in einer anderen Position an, als Littlefingers damals getan hat, aber nichtsdestotrotz, also er muss den Weg finden, wie er nach oben kommt. Ich weiß auch nicht, ob er mit der Rolle der Hand zufrieden ist, wenn er sie dann mal hat. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also
stimmt.
Wir wissen, da wird er scheitern, weil wir wissen ja, dass die Targaryens noch ein paar Jahrzehnte herrschen werden oder ein paar Jahrhunderte. Aber in seiner Ambition könnte das durchaus sein, dass er eben nicht mit Hand oder so genug hat. Und ich glaube, er hat da den strategischen Fehler gemacht, weil jetzt hat er jetzt hat Aegon mit Laris einen Flüsterer, der ihn auch beschützen wird. Also unter bestimmten Situationen. Also er wird ein waches Auge drauf schmeißen. Ich meine, würde sich Aemond jetzt hinstellen und einfach eiskalt Aegon töten, und sagt, tja, was wollt ihr machen? Ich esche euch ein, weil ich habe Vaga. Dann könnt ihr diese Karte spielen. Aber sofern er nicht, es riskiert trotzdem das ganze Königreich gegen sich aufzuwiegen, wird er das wahrscheinlich unterlassen. Zumal ja dann auch sehr viele wahrscheinlich Richtung Rhaenyra wieder überlaufen würden. Zwecks rechtmäßige Thronfolge, Königsmörder, Kinslayer, was heißt das? Verwandtenmörder? Wie heißt denn Kinslayer auf Deutsch?
Königsmörder?
Es ist Kingslayer, aber Kinslayer.
Ach, Kin? Was ist, hä? K-I-N oder was?
Ja, die eigene Sippschaft töten. Was ist denn das? Brudermörder. Sag mal Brudermörder.
Okay, ja.
Dann ist es halt vielleicht auch mit seinem Anspruch passé. Also wird er das nicht so offensichtlich versuchen, Aemond? Und entsprechend hat er jetzt so diese Möglichkeit deutlich runtergeschraubt, dass er die Chance hat, ihn auf eine subtilere Weise umzubringen. Würde ich vermuten, denn wir haben ja schon mehrere Szenen gesehen in dieser Serie, dass Laris ja unter den Bediensteten sehr viele Spitzel oder Agenten hat.
Ja.
Also von daher glaube ich, dass deine Prediction von vor 2 Wochen da und dem, was wir auch aus den Büchern kennen, eintreten wird. Aegon wird sich erholen und er wird auf den Thron wieder zurückkommen. Und dann wird jetzt diesmal Laris an seiner Seite stehen und dementsprechend ist das jetzt diese Szene, diese Schlüsselszene, jetzt kommen wir zum Anfang deiner Frage zurück, entscheidend dafür gewesen. Ich glaube, ohne Laris, ohne seine Unterstützung, Alicent ist entmachtet und alle anderen sind Speichellecker, die gerade hinter Aemond herlaufen, ja, wären seine Chancen nicht hoch zu überleben.
Das, ja, sagt Laris ja sogar, ne?
Mhm. Stimmt, ne? Ja.
Sondern Thema, ihr lebt gefährlich, euch wird, er sagt es halt irgendwie ein bisschen anders, aber so frei nach dem Motto, euch wird nach dem Leben getrachtet. Ne?
Ja. Ich meine, es kann sich ändern, sobald Otto Hightower zurück ist, weil ich glaube, das wird Otto Hightower, ja, weiß ich nicht. Otto Hightower ist kalkulierend. Der wird, wenn er sieht, dass Ament die bessere Wahl ist, würde ich dem zutrauen, dass er einem Königsmord zustimmt.
Solange er, glaube ich, das Gefühl hat, dass er einen Aemond steuern kann. Genau. Weil den Aegon hat, also sind wir mal ehrlich, ja, in dem Sinne, also Aegon, ich habe es beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal schon gesagt, Aegon ist ein Schattenkönig.
Mhm.
Und ich sag mal so, der eigentliche König, wenn du so willst, war Otto. Weil der alles gemacht und entschieden hat. Und Aegon war einfach nur das Gesicht und er war ein bisschen Rat, aber er war halt die Hand. So.
Mhm.
Von daher ist halt die Sache, ich würde dann schon sagen, wenn Otto braucht dann an der Stelle schon das Gefühl, dass Aemond sich ihm beugen muss. Also einfach nur eine echte Hand zu sein und ihm halt irgendwelche Ratschläge zu geben, das ist, glaube ich, nicht Otto.
Da gebe ich dir recht, habe ich aber bisher noch nicht bedacht. Also die Frage ist ja, was hat eigentlich Aemond mit Otto vor? Oder glaubt er, dass er mit Otto einen Berater, der nur Berater sein will, bekommt?
Ja, glaube ich, ja. Ich glaube, Aemond will einfach auf gut Deutsch einen Starberater.
Ja, okay. Kann sein, habe ich so gar nicht bedacht. Bin ich unentschlossen. Zumal Aemond ja noch mehr Probleme oder Kopfschmerzen bereitet. Also vor allem, was seine strategische Planung gerade angeht. Weil er ja quasi diese Zangenbewegung gerade anordnet und Sir Cole entmündigt, was die Rolle der rechten Hand angeht oder der Hand angeht. Und ihn eigentlich, so wirkte die Szene, auch so ein bisschen in den Tod schicken will. Oder wie hast du die Szene interpretiert, gleich am Anfang?
Na gut, also ich sag mal so, wie Laris das ja auch schon gesagt hat, an der Stelle natürlich immer, ne, extra für dich, mein Freund, Kraut ist ja nicht mehr Hand, weil Kraut ist ja die Hand von Aegon, aber Aegon ist gerade abgesägt, also gibt es Stand jetzt keine Hand.
Mhm.
Und in den Tod schicken, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es wirkte so, aber ich meine, klar, also da ist halt die Frage, was wissen denn die Grünen von Daemon und von Harrenhal, wo sie jetzt hin wollen? Die wissen nur, da sitzt ein Daemon mit seinem Drachen. Ich meine, ein Drache ist schon scheiße genug, ja, okay, alles klar, gegen Drachen zu kämpfen ist nie cool, haben wir ja schon gesehen. Von daher könnte das an der Stelle schon so ein bisschen in Himmelfahrtskommando gehen. Aber auf der anderen Seite, wenn dann nur 5 Hanseln, obwohl, das ist halt die. Ja, dieser Scheißdrache, so einen Scheißdrachen kannst du, glaube ich, echt schwer einschätzen.
Ja, aber das ist ja auch der Punkt, auf den ja der Lannister hinweist. So dieses, naja, auf offenem Feld ist ja egal, wie viele Schwerter wir haben, wenn dann Drache auftaucht, ist das schwierig.
Da kannst du Skorpione dabei haben und hast sie nicht gesehen, weiß ich nicht. Das wird nicht funktionieren. Aber jetzt muss ich überlegen. Aemond hat doch die Unterstützung mit Vhagar zugesagt.
Ja.
Aber nicht direkt, ne? Sondern irgendjemand anderes gegenüber im Nachgang.
Ja, und vor allem mit so einer Formulierung, so nach dem Motto, ich werde zu gegebener Zeit herbeigeflogen kommen.
Aber warum soll der denn Kraut und sein halbes Heer an Harrenhal verheizen? Das macht ja strategisch gar keinen Sinn.
Naja, jein. Also aus seiner Sicht hat Rhaenyra ja keine Armee.
Ja.
Aus seiner Sicht gibt es ja nur noch 2 Drachen oder eigentlich nur einen Drachen, der ihm Konkurrenz bieten oder Paroli bieten kann. Das ist Caraxes.
Okay.
Und ansonsten gibt es ja nichts, was er für. Also wenn er quasi die Lufthoheit hat. Schwester ist sie, ja. Seine Schwester hat vielleicht noch ein paar Drachen, aber keine Armee. Also muss er ja eigentlich auch selber keine Armee haben oder keine große Armee haben.
Ja.
Was seine Ambition ist, ist ja König zu sein, scheinbar, oder zu herrschen, offensichtlich. Wenn Kraut, verdammt, das sage ich auch schon, Cole.
Ich hab's geschafft.
Wenn Cole mit dem, was er weiß, eine Gefahr für seinen Anspruch wäre, ist er, glaube ich, besser bedient aus seiner Sicht, Cole mitsamt Armee zu verheizen, weil die Armee braucht er ja nicht, weil er hat ja immer noch Vaga.
Boah.
Als zu riskieren. Ja, aber wir haben ja schon gesehen, dass es über Leichen geht.
Stimmt, ja.
Und so ein Heer frisst ja auch einiges an Kosten. Also so gesehen ist es, wenn man es nicht braucht, eher unnötiges Vergeudung, Verschwendung, wie auch immer man es nennen will.
Ja, und der hat ja eventuell noch andere Unterstützer, ne?
Naja, aber...
Wenn er so ein Lannister bei Laune hält?
Braucht er ja nicht. Jetzt überleg mal. Er erledigt, das ist ja sein Plan, erledigt Daemon
bei und
dessen Drachen.
Mhm.
Dann gibt es keine Drachenkonkurrenz. Das heißt, er kann ja eigentlich im nächsten Moment ja eigentlich nach Dragonstone fliegen und mal seine Schwester flambieren.
Stimmt, ja.
Und dann, was soll dann sein? Dann gibt es keinen Anspruch, also keine anderen Konkurrenten um den Thron.
Mhm.
Also vorausgesetzt, dass Aegon ein furchtbares, tragisches Schicksal eilt, das leider dazu geführt hat, dass er den Thron übernehmen muss.
Mhm.
Dann ist er de facto Alleinherrscher, weil, und dann braucht er keine Armee, beziehungsweise er hat dann alle Armeen, die noch da sind.
Mhm.
Weil mit welcher Legitimation soll sich dann noch jemand erheben und vor allem mit welcher Schlagkraft, mit welchem Druckmittel?
Mhm. Ja, ist richtig, ja.
Entsprechend ist ja eigentlich sein Thema jetzt gerade, er muss eigentlich Daemon hervorlocken.
Mhm.
Und dann könnte es sein, dass er so denkt, so, okay, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Mhm.
Cole bin ich los, indem ich Daemon auf ihn loslasse und ihn flampieren lasse. Und dann nutze ich die Gunst der Stunde und schnappe ich mir Caraxes.
Ja, würde Sinn machen, so rum, ja.
Dann legt er sich wieder auf die Lauer. Ja, sowas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz erscheint er mir in der Situation, es mehr Fehler zu machen, als richtige Entscheidungen zu treffen. Weil, wie gesagt, auch die Otto Hightower-Sache, dank deines Einwands, erscheint mir jetzt im Nachgang eher als gefährliche Entscheidung.
Ja.
Zumal er immer einen eigenen Plan zu haben scheint und entsprechend ja auch kein Rat annehmen wird. Oder kaum ein Rat annehmen wird. Also was genau verspricht er sich davon? Erscheint ein bisschen unnötig. Ansonsten... Er entscheidet sich, also das kommt ja nicht in der Szene, aber später, er entscheidet sich dafür, oder er ist blind gegenüber dem Leid der Bevölkerung.
Also ja,
dieses Problem,
genau, ja.
Sieht er nicht kommen.
Mhm.
Und verstärkt das im Laufe der Folge sogar noch. Also diesbezüglich, auch da zeigt er sich nicht als kluger Stratege.
Mhm.
Also,
badass. Ja, ist halt die Frage, wird ihm da an der Stelle so ein bisschen seine Überheblichkeit zum Verhängnis? Weil er wirkt ja schon durchaus, oder weiß ich nicht, ist es Überheblichkeit, ist es Arroganz, ist es einfach nur der vermeintliche Siegestaumel über seinen Bruder und die Machtsituation oder diese Glückseligkeit als Gezeichneter jetzt in so einer Machtposition zu sitzen, die ihn an der Stelle einfach, ich sag mal, blind erscheinen lässt?
Ich würde sagen, ja. Tatsächlich, das wäre jetzt so meine Vermutung. Ich meine, vielleicht hat er noch einen Plan in der Hinterhand, stellt wieder eine Falle für alle auf, aber es wirkt eher so für mich.
Also ein bisschen auch von Emotionen getrieben dann quasi.
Ja, naja, ist er ja eigentlich immer. Letzten Endes, sagt ja Alicent ja auch zu ihm, dieses, findest du nicht, dass das langsam mal, dass denn Rachegefühl gestillt sein müsste für die ganzen Erniedrigungen, die du als Junge ertragen hast?
Mhm.
Und seine Reaktion sagt ja, nö, sehe ich nicht so.
Ja. Ja, okay.
Also er ist ja eigentlich immer emotionsgetrieben.
Ja.
Gut, also das ist der eine Hauptstrang. Bevor ich zu dem Strang komme, dem Handlungsstrang, der mir besonders gut gefallen hat, diese Folge, komme ich zu dem, der mir wieder mal gar nicht so gefallen hat, nämlich der von Daemon.
Oh ja. Mhm.
Also, wie heißt der Schauspieler von Viserys nochmal? Patty?
Oh. Was denn?
Okay, vergiss es, ist nicht wichtig. Aber der Schauspieler oder der
Patty Considine.
Danke
oder Considine dir. Geschrieben. Keine Ahnung. Ich sag jetzt aber Considine.
Danke dir. Also, er ist wieder da in seiner Rolle als König Viserys. In ja. Rückblenden, in Visionen.
Ja.
Für mich tatsächlich eher wenig zur Handlung beitragend, sondern eher als Fanservice gesehen. War eine gute Rolle ja. in der letzten Staffel. Auch der Verfall war gut gezeichnet. Also war eines der Höhepunkte von Staffel 1, diese Figur. Ja. Und ihr Verfall und auch ihre Motivation etc. haben wir in der letzten Staffel besprochen. Aber jetzt in dieser Staffel war das Auftauchen von dem großen Bruder gefühlt einfach ohne großen Mehrwert. Und das war sogar noch das Beste an diesen ganzen Szenen. Mit Ausnahme vielleicht von Alice, heißt sie Alice? Alice? Die schwarze Hexe?
Alice. Alice Strom oder Alice River.
Aber auf Deutsch auch Alice. Kann ja sein, dass
ja.
das auch auf
oder
auf
ja, es könnte auch Alice sein. Ja, Alice, A-L-Y-S.
Also auf Deutsch nennt man sie Alice, okay. Hm. Die war vielleicht mit den Dialogen und auch mit diesem Vorhersagen, so dieses bisschen so rote Zauberin, nur in Schwarz und in der Zeit war sie so schon mal eine positive Entwicklung. Auch der Schauspieler, oder die Rolle des Sir Kraft, ne, wer ist es denn? Der Harrenhal verwaltet, der Verwalter von Harrenhal.
Ja, sag einfach der Verwalter von Harrenhal.
Der hat wieder mal so ein bisschen hervorgestochen, einfach mit der Art. Also dieses Mal war er eher so ein bisschen so in der Defensive und musste sich so quasi von der Klinge herausreden, die ihm an die Kehle gehalten wurde, aber nichtsdestotrotz eine der besseren Aspekte der Harrenhal-Story bisher. Aber Damon, also ich verstehe nicht, was sie uns mit dem Charakter sagen wollen und was sie da sagen wollen. Ist er verrückt? Ist er nicht verrückt?
Ja, also es ist halt die Frage, also was er ich sag mal so, vielleicht an der Stelle so ein kleines bisschen mit einzahlt, also ob man das glauben mag oder nicht, was in dieser Folge auch thematisiert wird, ist ja nochmal die Rolle der von dir benannten Alice Strom oder Alice Rivers, die da ja irgendwie so ein bisschen mit dran hängt, weil dann, also nachdem Damon dann ja nach einer seiner zahlreichen Visionen ja mal wieder zu sich kommt, ne?
Ja.
Wird ihm ja zugetragen von diesem Harrenhal-Verwalter, dass Grover Tully tot ist.
Ja.
Wo der Verwalter dann ja auch sagt, ah ja, die wurde oder er wurde zuletzt von Alice Strom behandelt. Also vielleicht geht das ja doch in die Richtung Vergiftung, Vernebelung. Also das ist natürlich dann am Ende ist das natürlich dann alles sehr irdisch. Oder eine irdische Erklärung, weil momentan durch die ganzen Visionen hat das ja doch eine sehr überirdische oder übernatürliche
Komponente
oder ja, übernatürlichen Hintergrund. Von daher mal gucken, was da draus wird. Was mich halt so ein bisschen stört ist, also es wirkt ein bisschen so, also ich meine, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach jetzt nicht gezählt, ja. Ich weiß nicht, wievielte Folge das ist, wo Damon betrunken und von Visionen geplagt durch Harrenhal stolpert. Mhm. Lass es die vierte sein, ich weiß es nicht. Lass es die fünfte sein, ich weiß es nicht. Aber mehr passiert halt nicht. Der kommt dahin, sagt, ich und mein Drache, wir wohnen jetzt hier, wir beanspruchen Harrenhal, dann hat er eine Vision, sagt, nennt mich ab heute bitte König, dann hat er mal wieder eine Vision, dann hat er mal wieder eine Vision, dann hat er mal wieder eine Vision. Aber mehr passiert nicht. Der wirkt einfach geparkt. Geparkt in Harrenhal. So nach dem Thema, Scheiß, was machen wir mit Damon? Ah ja, komm, schreib dem mal nach Harrenhal. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Buchvorlage auch so ist. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, ich meine, selbst wenn da jetzt, ich sag mal, sowas wie ein kleiner Kniff reinkommt, dass da wirklich eine alles Strom dahinter hängt und ihn durch irgendwelche Mittelchen betäubt oder zu Visionen treibt und weiß ich nicht, damit quasi in seinem Bann behält oder wie auch immer oder wieso sie das tut oder sowas. Okay, das ist vielleicht ein netter Twist, also Twist kleingeschrieben und in Anführungsstrichelchen. Aber es trotzdem, also ganz ehrlich, jedes Mal, wenn Damon kommt, ohne Scheiß, ich bin genervt. Ich bin wirklich genervt. Und heutzutage in Zeiten von YouTube, ich hab mich gedanklich schon dabei erwischt, wie ich meine Fernbedienung nehme und nach vorne spule. Ja, ganz ehrlich, weil das ist wirklich so, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich zu dumm, vielleicht kann ich nichts damit, vielleicht sehe ich das große Ganze nicht oder weiß ich nicht, aber da passiert halt nichts. Es ist immer das Gleiche, der hängt auf Harrenhall fest, da regnet's, das Haus ist kaputt und er will ja eigentlich die Flunslande, aber die Leute machen nicht mit und ach, eigentlich hat er eh die ganze Zeit Visionen und also das muss ich sagen, das war in dieser Folge, war das für mich ein Hänger. Ich habe für dich, bei dir jetzt rausgehört, bei dir aber auch.
Ja, vor allem, weil es auch, also ich würde gar nicht sagen, dass nichts passiert. Meine letzte Folge, das war ja relativ interessant oder er fing ganz gut an. Oder vorletzte Folge war auch mit dieser Blutfehde dieser zwei Häuser. Ich habe den Namen schon wieder.
Bracken und Schwarzhain.
Okay.
Also ich glaube, im Blackwoods. Englischen glaube ich Brax und Blackwood.
Brackens, glaube ich, heißen sie auch.
Oder Brackens.
Also, das war cool gemacht, diese Eröffnungsszene, wo dann eben das Schwert im Hals steckt und so weiter. Oh, literally. Und auch in der letzten Folge, wo eben auch er da versucht, die beiden Parteien aus quasi gegeneinander auszuspielen, um sie dann aber unter sich zu vereinen und scheitert dann und hat dann plötzlich das ganze Tal gegen sich. Aber der Folge ist eben halt wieder, okay, dann kümmert sich halt Alice um Lord Tully und all seine Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf. Warum? Keine Ahnung. Also ich habe es nicht kapiert. Wir haben Lord Tully, den neuen Lord Tully ja schon gesehen. Ist ein junger Mann, der...
Das Kind, oder?
Na, junger Mann war das schon, oder?
Okay.
Oder, also im Maßstab eines Mittelalters ist er schon.
Oh ja, okay, kurz vor der Rente. Ja, das ist richtig.
Das nicht, aber zumindest, also er kann die Reichsgeschäfte, wollte ich schon sagen, die Lord, sein Amt quasi ausüben. Aber er scheint nicht so vom starken Willen gezeichnet zu sein. Also, warum wird der sich jetzt gegen den Rest seiner Vasallen stellen, wenn die jetzt vereint hinlaufen und sagen, nee, der Targaryen, der geht auf keine Kuhhaut, der brandschatzt und mordet und dem folgen wir nicht. Warum sollte er sich gegen jetzt seine Vasallen stellen? Also warum sollte er da jetzt Willensstärke aufbringen und sich gegen seine eigenen Vasallen durchsetzen, um sich aufzulehnen gegen Damon oder umgekehrt. Nee, nicht aufzulehnen gegen Damon. Also das ist so, ich verstehe den Punkt nicht. Also was soll da jetzt passieren? Warum passiert das jetzt? Also waren das jetzt alles Füllergeschichten, damit wir irgendwie, wie du schon gesagt hast, Folge 3, 4, 5 überbrücken, weil er muss in Harrenhall sein, wenn es dann losgeht.
Ja, vielleicht, wer weiß.
Muss man.
Wer weiß.
Vielleicht habe ich auch ein Problem mit ihm, weil er auch in der ersten Staffel fand ich ihn nicht so geglückt. Teilweise. Also denk an die eine Kriegsszene, wo er da irgendwie sich alleine ins Feindesterritorium.
Stimmt.
Wo du sagst, okay, besonders schlau war das nicht. aber er wird gefeiert für die Aktion oder wird irgendwie irgendwas soll es darstellen. Das ist, für mich wirkt es so, als hätten sie keine wirkliche Idee, wie sie die Essenz von ihm einfangen. Also quasi wissen nicht, was sie mit der, wie sie die Buchvorlage umsetzen sollen, habe ich das Gefühl. So ein bisschen wie als George Martin die Produktion von Game of Thrones verlassen hat und die Produzenten dann nicht mehr wussten, wie sie Tyrion in Szene setzen. Weil ihnen die Vision von dem Charakter fehlte. Und so wirkt Damon für mich auch irgendwie. Also so, Nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja. Ja, ist schade. Ist einfach schade, finde ich. Weil also für mich persönlich ist wirklich so ein bisschen verschwendet an der Stelle.
Ja, definitiv. Also es ist noch Potenzial da, um den Charakter gut einzusetzen. Mal gucken, mit wem er im Duell landet letzten Endes, weil Potenzial ist ja für alles Mögliche da.
Ja.
Ich meine, er könnte auch einen Kampf Vater gegen Tochter geben. Jetzt, wo Baylor vielleicht auch einen Drachen bekommt.
Das ist Rainer.
Rainer, verdammt. Aber ist auch eine Tochter, oder?
Ja.
Ja, okay.
Baylor ist ja schon, hat ja schon Mondtänzerin.
Stimmt. Und jetzt könnte Rainer vielleicht Sheep-Stealer, glaube ich, also Schaf. Steep?
Mhm.
Schafsteep? Heißt der Drache so?
Ja, Schafsteep, ja.
Bekommen. Und damit passt unsere ganze Drachenmathematik gar nicht mehr so richtig, gell?
Warum?
Naja, wir haben ja letzte Woche angefangen zu rechnen, wie sich es denn ausgehen könnte, dass jetzt irgendwie vager aus der Rechnung genommen wird und trotzdem irgendwie die Machtverhältnisse noch offen sind. Aber Stand jetzt ist die Tendenz ja so, dass Vaga ja bald von Dutzenden Drachen überrannt wird.
Ja. Na gut, ich sag mal so, Stand heute wissen wir von zwei zusätzlichen.
Ja, nein, nein, nein. Also, was wir wissen, ist, dass Seasmoke scheinbar einen neuen Reiter hat. Hast du ja gesagt. Das gebe ich dir jetzt mal einfach für die Rechnung.
Ja,
jetzt würde ich
ist behaupten, eins.
Ja, jetzt würde ich behaupten, ich würde den jetzt, gut, haben wir einen Anlass zu sich, um sicher zu sein, dass der auch wirklich im schwarzen Lager landet?
Ist das ein Bastard von Corlys?
Ja, der aber sagt, und mein Vater hat mich nie gesehen.
Aber ich, Alter, aber das treibt das, nee. Ich meine, ja, natürlich, aber die arbeiten immer noch für ihn und in seinem Umfeld. Also ich glaube nicht, dass das ausreicht, dass er jetzt mit Seasmoke unterm Arsch straight zu den Grünen fliegt und sagt, here I am, ich bin an eurer Seite, gegen Rhaenyra und gegen meinen Vater.
Klammern wir den Punkt kurz aus, weil das wollte ich zum Schluss noch mit dir besprechen.
Okay.
Nehmen wir den mal den Drachen weg. Aber wir haben jetzt immer noch die zwei Großen und der Dragonstone.
Ja.
Wir haben jetzt bislang nur potenzielle Drachenreiter gesehen oder Drachensamen gesehen, die ja pro Haus schwarz sind.
Ja.
Dann haben wir Rainer, die ja auch pro
Rhaenyra.
Rhaenyra hat ja einen eigenen Drachen.
Du meinst Rainer jetzt, die jetzt höchstwahrscheinlich Schafsdieb kriegt, meinst du?
Genau, die sich Schafsdieb holt.
Okay, ja.
Die ist ja auch, obwohl, könnte die pro Daemon sein? Könnte das vielleicht noch ein Plot-Twist werden?
Aber warum? Ist ja gar keine Veranlassung.
Ihr Papa?
Ja, aber dann müsstest du über Baylor ja auch nachdenken, oder?
Ja, müsste man. Aber das war eigentlich in der letzten Folge ziemlich eindeutig, dass sie sehr loyal zu Rhaenyra ist.
Ja, Baylor auf jeden Fall. Rhaenyra vielleicht nur aus einem Grund, weil sie ja von Rhaenyra weggeschickt wurde. So nach dem Thema hier, du Kleine, nimm mal ein paar Eier, nimm mal das ganze andere Kleingekrösel an Nachkommenschaft und geh mal weg.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob das ausreicht, ihr das krumm zu nehmen und dann zu sagen, nö, für dich fliege ich nicht, ich fliege jetzt für mein Vater, also für Daemon. Weiß ich nicht. Es wirkt mir ein bisschen dünn. Also mir wäre das Argument nicht schwer genug an der Stelle.
Darf ich dich erinnern, dass wir im Kosmos von Game of Thrones sind?
Ja, und?
Ich sage nur Red Wedding.
Ey, aber okay, pass auf, aber ganz ehrlich. Andersrum. Hm. Was für einen Grund siehst du, dass Rhaenyra zu ihrem Vater geht, anstatt zu Rhaenyra?
Fehlende Plot-Twists.
Ach so, du meinst, da gibt's noch Plot-Twists, die Rhaenyra zu ihrem Vater treiben, anstatt zu Rhaenyra. Also was wir quasi Stand jetzt noch nicht gesehen haben.
Nee, ich glaube, also ich hole mal aus. Stand jetzt, sieht's doch so aus. Wir haben Sundancer. Wie heißt er denn? Der von Aegon, der wahrscheinlich tot ist.
Sunfire ist hin.
Sunfire.
Ja.
Wissen wir das? Er hat doch geatmet noch in der Szene, wo sie Agen gefunden haben.
Warte. Criston hat das in der letzten Folge gesagt. Als Criston wieder in die Burg kommt und Alicent zu ihm kommt, sagt er, Sunfire ist tot. Also Criston hat für mich persönlich zumindest den Tod von Sunfire bestätigt.
Okay, lass ich mal dahingestellt sein. Also ich... Okay, nein, ich läute Prediction Time an.
Aha.
Folgende Prediction. Ich glaube, Sir Cole hat gelogen. Ich glaube,
was?
Dass Sunfire nicht tot ist.
Warum? Aus welchem Grund?
Aus demselben Grund, warum Aegon nicht tot ist.
Hä?
Wir brauchen noch einen Antagonisten, wenn Aemon tot ist.
Wenn Aemon tot ist.
Wenn, nicht falls, wenn.
Oder, also okay. Also du bist bei wenn, nicht bei falls.
Genau. Also ich glaube, das habe ich letzte Woche schon als Prediction rausgehauen oder vorletzte Folge. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass weder Daemon noch Aemon die nächste Folge überstehen. Glaube ich, habe ich gesagt.
Ja, du hast gesagt, Vagar stirbt, aber von Daemon, also Vagar, da vermutlich inklusive Reiter, okay.
Ja,
da wäre Aemon mit drin, aber von Daemon hast du nichts gesagt.
Okay.
Aber ist egal, ist ja wurscht. Okay, aber ja, okay. Gut, wenn Aemon stirbt. Mit Vagar meinetwegen. Okay, dann hast du halt einen Aegon ohne Drachen. Wenn Sunfire wirklich tot wäre.
Genau. Dann bleibt
ja, das Problem ist aber, die Grünen haben auch keine weiteren Drachen im Zulauf. Also sich einfach so den nächsten zu schnappen, wird vermutlich schwierig.
Na Gott, sie haben noch den dritten Sohn.
Daeron. Aber Daeron hat seinen eigenen Drachen.
Genau, also die, so gesehen brauchen sie ja Drachen. Sie haben noch Helena?
Ja.
Helena?
Ja.
Also es wird dann dünn. Also wenn jetzt meine Prediction und mit Aegon bzw. Vega, du hast recht, also für mich war Vega wichtiger, aber ich, ja, stimmt, dann wird es halt dünn. Sie können nichts beschützen. Und jetzt kommt die Rechnung. Pass auf. Im Gegenzug hast du halt Caraxes alleine auf weiter Flur. Und dann hast du, wie es aussieht, du hast Sea Smoke.
Ja.
Syrax.
Ja.
Ja, wie heißen die beiden unter Dragonstone?
Vermithor und Silberschwinge.
Genau. Auch die sind ja.
Unberitten stand jetzt.
Unberitten. Aber wir haben Drachenseeds, die wir schon gesehen haben. Das ist der Schmied. Hugo hast du ihn genannt, ja?
Ja.
Wir haben die zwei Brüder. Gut, einer hat jetzt, hat also den. Die Velaryon-Bastarde.
Mhm.
Einer hat schon einen, wie es aussieht, und der andere könnte noch einen kriegen. Dann hätten wir, wen haben wir noch als Drachenreiter? Wir haben Rhaenyra.
Den Kneipentypen.
Und den Kneipentypen, der auch pro Rhaenyra ist.
Mhm. Also das muss ich, warte, ganz kurz, weil wir gerade bei Kneipentypen sind, ne? Ich finde, das haben die ja ganz schön gut gemacht, ne? Die kleinen Pisser.
Also wie meinst du?
Man sieht ja quasi den Inanspruchnahmeversuch von Ser Stefan Finsterling, der ja schief geht.
Mhm.
Schnitt auf den Kneipentypen in der Kneipe. Und dann im Hintergrund natürlich dann die, ich sag jetzt mal, die ist das die Bordellbesitzerin oder sowas? Keine Ahnung, ich glaube, ne? Die dann ich sag mal, indoktriniert oder im Auftrag von Misara sagt, oder hier ist alles scheiße, hier, Leute, ist ja kacke, die fressen da oben alle uns durch und wir leben hier von Wassersuppe.
Mhm.
Das heißt, an der Stelle ist quasi für mich der Typ in der Kneipe so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Zum einen natürlich als Wortführer und, also in Anführungsstrichelchen, ja, Wortführer und Revoltenführer, weil später dann in der Straße sagt er dann ja auch, ey, wir haben nichts zu fressen, aber Drachen kriegen hier die ganzen Schafe, ne? So um quasi nochmal so den Unmut des Volkes zu zeigen und so ein bisschen als Stimme des Volkes. Mhm. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt so interessant, so nach dem Thema Finsterling brennt, weil er verkackt hat, Seasmoke gegenüber.
Mhm.
Schnitt, und sie zeigen direkt den nächsten Samen, so nach dem Thema, tja, der Typ würde vielleicht nicht brennen.
Mhm. Genau.
Also war schon geil gemacht, muss ich sagen, an der Stelle. Aber ja, also ich gebe dir natürlich recht, natürlich jetzt auch durch die Gerüchteküche und die Essen oder die Care-Pakete durch Rhaenyra ist der jetzt durchaus Team Schwarz. Ja, auf jeden Fall, ja. Und damit auch ein eventueller Reiter, ja, ist richtig, ja. Aber, musst du zuzählen, definitiv.
Ja. Aber
auch wenn er so als Tu-nichts-gut abgetan wird. Aber der wird mir dann hier und da dann doch ein bisschen zu häufig gezeigt, muss ich sagen, an der Stelle.
Genau, von daher wird der wahrscheinlich, also ich vermute mal jetzt mittlerweile, dass der auf Vermithor landen wird.
Alter, der Kneipentyp.
Ja.
Das wäre krass, Alter, wenn der Alki Vermithor abkriegt.
Naja,
aber ja, could be.
Ja, aber egal, ob jetzt Vermithor oder Silberschwinge kriegt oder Schafsdieb, wie auch immer, also einen der offenen. Nichtsdestotrotz scheint der ja auch pro Rhaenyra zu sein. Und dann frage ich dich halt, okay, wenn jetzt Sunfire nicht doch überlebt hat.
Mhm.
Ja, okay. Ja, ich überlege gerade. Wahrscheinlich hänge ich mich gerade selber meiner eigenen Prediction oder meiner eigenen Prognose auf. Weil es kann ja auch gut sein, dass Vaga einfach trotzdem alle übersteht.
Ja, klar. Ich meine, wir wissen nicht, wie es aussieht, wenn Vaga gegen, keine Ahnung, 5, 6 Drachen gleichzeitig kämpft. Das gab es bisher noch nicht.
Mhm.
Ja, keine Ahnung.
Vielleicht.
Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Wenn Vaga nicht mehr ist, wird es für die Grünen grundsätzlich schwierig. Es ist halt die Frage, reicht das oder rechtfertigt das, um Sunfire doch noch irgendwie leben zu lassen?
Du kennst ja meine Faust.
Ja, aber warte, aber ganz ehrlich, warum sagt Criston das Alicent nicht? Weil Alicent ist doch auch Team Aegon, die muss das doch wissen.
Hat er das zu Alicent gesagt?
Ja. Alicent ist zu Criston gekommen in der letzten Folge. Alicent ist zu Criston gekommen und wollte quasi über die Schlacht bei Crayn Rhûh sprechen.
Mhm.
Vermutlich auch, um rauszukitzeln, wie viel Anteil Aemond am Absturz von Aegon hat. Und dann berichtet Criston und dann sagt er, Criston sagt Alicent gegenüber, dass Sunfire tot ist.
Hat er nicht die Formulierung genommen, er lag im
Alter! Jetzt bist du aber jetzt.
Ich.
Aber ja, dann mach draus, dass der sagt, dann ist okay.
Also, weißt du, ich hab nicht das. Vielleicht versuche ich da irgendwas herbeizukonstruieren, weil ich folgendes Problem habe. Game of Thrones und tatsächlich auch House of the Dragon lebt ja von diesen Twists und von diesen Wendungen, von diesen Überraschungen. Gerade ja. Im Blick auf die Herrschaft, auf die Thronfolge, auf den Eisernen Thron. Wenn keine Drachen mehr auf einer Seite sind, dann muss ja trotzdem irgendwas passieren, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Weil sonst ist ja dieser Tanz der Drachen ja relativ schnell vorbei.
Mhm.
Und da frage ich mich halt, wer von diesem Lager, also entweder ist von diesem Lager jemand abtrünnig, also dem schwarzen Lager wird jemand abtrünnig.
Mhm.
Und wer könnte das sein? Weil so wie sie bislang alle gezeichnet werden, fällt mir keiner ein statt jetzt.
Ja, ja, ja
eben.
Ja.
Also.
Ja, aber und schon gar nicht, um auf Teams Grüns Seite zu wechseln.
Eben, und dann ist halt die Frage, womit könnte man sie locken?
Und ja, ist doch, Goran, dafür ist doch eine Prognose unterm Strich da.
Richtig.
Dann sag doch einfach, genau, dann bleib doch dabei, Sunfire ist nicht tot, ist okay?
Gut. Und du? Wie schaust diese Woche aus?
Boah, ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich aus meinen Anstrichen irgendetwas machen kann. Gib mir mal noch ein paar Minuten. Vielleicht komme ich noch auf irgendwas.
Gut, dann komme ich zu meiner zu dem Lieblingshandlungsstrang dieser Folge, wie ich fand.
Oha.
Nämlich eben der von Rhaenyra.
Mhm.
Teil haben wir schon ordentlich angekratzt. Das war eben der Umstand mit dem Sir Stefan.
Mhm.
Die Jagd nach dem Drachensamen, dieses Offenbaren des Plans. Ja, es muss ja eigentlich keiner von uns Targaryens sein, das könnte ja auch einer sein, der mal in der Blutlinie mal hier ein Abfallprodukt war.
Ja.
Und wie es Zufall so findet, ist derjenige, der da quasi das reinste Blut hat von dem ganzen Abfallprodukt, ist auch noch ein treu ergebener Ritter seiner Majestät und ist auch noch willens, das zu tun. Das sieht alles danach aus, als würde es der Stefan der nächste Drachenreiter sein, denn Seasmoke beugt quasi das Knie, präsentiert den Drachensitz. Aber Sir Stefan zögert. Es ist die Frage, hat Seasmoke in der Situation gesagt, so hier, nee, der ist mir zu zögerlich, den akzeptiere ich nicht? Oder war das so eine List von ihm schon die ganze Zeit? Weil Drachen werden ja in dieser Serie doch als sehr intelligente Tiere gezeichnet. Willensstarke und sehr intelligente Tiere. Ist er also quasi, was glaubst du? Also wir sehen dann halt, dass Seasmoke sich umbescheidet und Sir Stefan dann flambiert. Zusammen mit einem von den, ich sage jetzt mal, Drachenwächtern.
Mhm.
Der übrigens sehr geschickt gleich mal sich selber die Kehle durchschneidet, bevor er die Schmerzen des Verbrennens erträgt. Auch eine sehr imposante Szene. Mhm. Oder bleib mal dabei. Wie würdest du die Szene einschätzen? War das Kalkül des Drachens? Oder einfach ein tierischer Impuls? Oder wie würdest du das wahrnehmen?
Boah. Also, vorweg vielleicht mal eins. Für mich war von Anfang an klar, dass der kein Reiter wird. Nein. Also von Anfang an habe ich gesagt, das ist zu, also habe ich mir gesagt, weil ich konnte es ja niemandem anderen sagen, als ich es geguckt habe. Das ist zu einfach, habe ich mir direkt gesagt. Das ist zu einfach. Also das ist jetzt nicht der Erstbeste, der hergelaufene Wache oder sowas, der, ich meine, du hast gesagt, der reinste, zumindest laut ihrer Recherche, aber ich meine, wie war das? Die Oma seiner Oma oder sowas? Das ist an der Stelle vielleicht ein bisschen viel Ecken und das Blut ist an der Stelle vielleicht ein bisschen sehr verwässert. Von daher war mir an der Stelle klar, nee, der reitet auf keinen Fall. Als Seerauch sich dann aber doch, wie du vorhin so schon gesagt hast, das Knie gebeugt hat, dachte ich in dem Moment, no way, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und dann, die Sache ist ja die, man sieht ja dann, nachdem er sich gebeugt hat und sich im Prinzip so rein äußerlich zumindest dafür bereit macht, beritten zu werden oder dass Stefan aufsteigen kann, dann fängt er halt an, so zögerlich, so gebückt und Schrittchen für Schrittchen. Und ich denke mir schon ich wollte ihm die ganze Zeit zurufen, Junge, da hat doch eben gerade einer gesagt, keine Furcht zeigen. Du musst da wie der Alpha auftauchen und wie der Macker und sagen, also euch zu, ich bin dein Herrchen, du bist mein Haustier, auf geht's. Und er war mir an der Stelle, war der mir eine Spur zu zögerlich, ängstlich, irgendwie sowas in der Richtung. Und ich würde stand jetzt dazu tendieren, dass Seasmoke daraufhin, also oder Seerauch, sich daraufhin, ich sag jetzt mal, umentschieden hat. Also er hat nicht mit ihm gespielt, ja, so nach dem Thema, komm, ich zeig dir jetzt, dass du darfst, nur um dich dann im Nachgang zu verbrennen, sondern ich glaube, Seerauch hat dann gemerkt, nee, so nach dem Thema, ich hab Blut gemerkt, du hast irgendwelche Worte gesagt, du hast gesagt, ich soll dir gehorchen, du hast Blut, ja gut, okay, scheint erstmal gut zu sein, aber ich glaube, so wie er sich dann verhalten hat, das war der Fehler und deswegen musste er sprichwörtlich dafür brennen. So sehe ich das.
Mhm.
Da habe ich gesagt, das war mir zu, also ich habe die ganze Zeit schon gesagt, ich habe die ganze Zeit, also ich bin, ich sag mal so, wenn man von der ganzen Szene spricht, ich bin ja sogar noch davon ausgegangen, oder noch nicht mal davon ausgegangen, dass es überhaupt so weit kommt, dass wir da Seasmoke, ich sag jetzt mal im großen Stile sehen oder dass der sogar das Knie beugt. Ich habe das Gefühl gehabt, also die stehen da oben, die Gesänge übrigens sehr geil inszeniert, muss ich sagen. Mhm. Ich hätte direkt Bock gehabt, da auch mitzumachen.
Okay.
Und dann kommt der Drache und meine erste Vermutung war, der pustet den instant um. Instant. Was ja schon mal nicht passiert ist. Da war ich dann schon mal so ein bisschen überrascht. Und dann, ja, wie gesagt, und dann alles andere habe ich ja schon gesagt. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Seasmoke oder Seerauch, dass der sich umentschieden hat, weil sich Sir Stevon finsterlegend dann doch als unwürdig erwiesen hat, so wie er dann einfach auf ihn zumarschiert ist oder eben halt auch nicht marschiert, sondern auf ihn zugetippelt ist. Dadurch hat er sich disqualifiziert.
Okay. Und was dann auch spannend ist, jetzt springen wir natürlich in der Szene ein bisschen vorweg, ist ja, dass sich dann Seasmoke ja stattdessen einen eigenen Reiter sucht, wie es aussieht.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung. Hatten wir das schon mal?
Hatten wir was schon mal? Dass sich ein Drachen einen Reiter sucht.
Ja.
Puh. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ich meine.
Sag mal so, du musst, also vielleicht musst du es an der Stelle sogar noch ein bisschen weiter treiben, indem man sagt, der sich so vehement seinen Reiter sucht. Also der hat den ja wirklich, also der ist ja hingeflogen und der hat den ja wirklich wie ein Schaf getrieben, nur um ihn dann zu stellen. Ich meine, ein Drache, der kann ja ihn wahrscheinlich nicht anders, der kann ja nicht sagen, hey, möchtest du gerne mein Reiter werden? Aber keine Ahnung, ich meine, der wäre vermutlich trotzdem abgehauen, aber keine Ahnung, der hätte da vielleicht, also ich meine, er wirkte ja schon recht bedrohlich, oder? So wie es hieß, Seerauch da aufgetaucht ist.
Oh ja.
Und er Adam ja auch wirklich regelrecht getrieben hat, weil der hätte ja auch einfach nur fliegen und landen können und hätte sich dann quasi etwas, ich sag jetzt mal, vertrauter oder zurückhaltender Adam nähern können. Aber das ist nicht passiert. Der hat den getrieben und sagt, keine Ahnung, sagt ja mal, renn und jetzt bleib gefällig stehen. Ich will, dass du mein Reiter wirst. Und ja, ich bin der Meinung, wir haben das so in der Form noch nicht gesehen, dass sich ein Drachen so in der Form und so entschlossen und so vehement sein Reiter gesucht hat. Ich glaube, wenn, dann ging das immer andersrum. Also kein Mensch rennt einem Drachen hinterher oder treibt einen Drachen, sondern dann geht es eher darum, man wird einen Drachen. Ich meine, wir haben es ja bei der ganzen Riege haben wir es ja gesehen. Aegon, Aemond, Lucerys, Jacaris, ne? Also alles, was irgendwie Kinder sind oder Teenager, haben wir ja gesehen. Die haben halt, denen wurde quasi ein Drachen zugeführt und dann hat sich da halt was gebondet oder halt nicht. Ne? Aber wie gesagt, dass das so proaktiv von einem Drachen ausgeht, würde ich sagen, haben wir stand jetzt noch nicht gesehen. Und ist. Keine Ahnung, ob der, wie gesagt, du hast es ja auch schon mal gesagt, es ist ja schon mal gezeigt worden. Ich habe den Drachen damals ja nicht als Seerauch identifiziert. Du, glaube ich, schon.
Das ist Caraxes, oder?
Ja, ich meinte damals, das wäre Daemon auf Caraxes gewesen. War er aber nicht. Es war Seerauch. Das heißt anscheinend, ja, weiß ich nicht, Seerauch hat dann einfach über eine lange Zeit, ich sag mal, indirektes Dating betrieben. Ist da vermutlich immer mal rumgeflogen und hat so vielleicht ein bisschen sondiert oder eine gewisse Bande zwischen den beiden gespürt oder sowas und hat sich dann sowas vermutlich Adam auserwählt. Und hat dann jetzt in dieser Folge dann seine Entscheidung getroffen und Nägel mit Köpfen zu machen.
Ja, vielleicht hat er sich gedacht, bevor die jetzt noch jemanden vorbeischicken und mir aufzwingen, suche ich mir meinen Drachenreiter selber aus.
Das dachte ich mir auch gerade. So nach dem Thema, hey, die haben mich hergesungen, weißt du was, jetzt haben die mir da eine absolute Flitzpiepe hingestellt, der war einfach nur dämlich, da konnte ich nicht anders, als den einfach mal eben umzurotzen. Und ich fliege ja hier schon eine Weile durch die Gegend, du scheinst ein dufter Typ zu sein, weil bevor die Obermutti da hinten in ihrer Scheißburg nochmal auf den Gedanken kommt, mir einen anderen Louis irgendwie zuzuführen, gehe ich jetzt zu dir und zeig dir mal, hör ich zu, ich möchte gerne, dass du mein Reiter bist, du darfst mein Reiter sein, wie sieht's aus mit uns beiden? Macht Sinn.
Ja, zumal er ja, was ist er, der Halbbruder seines vorherigen Reiters?
Ja. Also ja, weil Laenor ist ja der Sohn von Corlys.
Mhm.
Genau. Adam und Ellen sind es ja auch, dann sind das die Halbbrüder, ja, richtig, ja, genau, richtig, ja.
Genau, also von daher ist es wahrscheinlich auch so vom Blut hier deutlich, wie du schon gesagt hast, deutlich dicker und
verwandter. Ja, das ist Vater-Sohn-Mann. Corlys ist ein Velaryon und das heißt im Prinzip, Adam und Ellen sind quasi direkte Nachfolger. Und hier der Finsterling, Uroma der Uroma, also ich sag mal so, wie dünn will's denn sein oder soll's denn sein?
Ja.
War vielleicht, wie gesagt, meiner könnte auch ein Faktor gewesen sein, dass dann einfach Seerauch gesagt hat, nee, das reicht mir dann jetzt doch nicht, ist irgendwie doch noch ein bisschen dünne.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, macht halt jetzt die letzte Szene, finde ich auch spannend. Aber auch da komme ich gleich nochmal dazu, mit Blick auf die Uhr, vielleicht kürze ich es ab, aber ich fand generell die ganze Folge mit Rhaenyra deutlich besser.
Mhm.
Weil sie jetzt endlich einen aktiveren Part bekommt. Es gab noch Schwächen. Ich fand diese Szene mit der Ohrfeige, weiß ich nicht, ob mir die gefallen hat, also wo sie diesen Hans Wurst aus dem ihrem kleinen Rat dann eine Ohrfeige geben muss, weil er wieder nicht sie verspottet und wieder nicht zuhört und sie dann sagt, ich muss euch wieder lernen, mich zu fürchten. Wo ich sage, so, das ist irgendwie nicht stimmig, weil so gefürchtet wurde sie eigentlich nie, oder? Also zu welchem Zeitpunkt wurde sie denn jemals gefürchtet? Sie war ja auch keine Rolle, die mit Furcht irgendwie oder furchterregend daherkam. Und entsprechend fand ich das so ein bisschen depliziert. Aber was ich gut fand, war eben ihre Entwicklung dahingehend zum, ach, wisst ihr was, ich kenne eure Einwände, aber wenn mein eigener Sohn anfängt zu schreien, hier, hol den Psychopathen zurück, weil ich traue dir nicht zu, den Job zu erledigen, dann sind mir die ganzen Einwände, was die Thronfolge und meine Sicherheit angeht, wurscht, weil was nutzt es mir denn, in Sicherheit zu sein, wenn ich letzten Endes doch nicht das kriege, was ich will. Also bricht sie wieder aus diesem Kokon aus, den ihr die anderen aufgestülpt haben und entwickelt sich jetzt wieder zu dieser Figur, an die ich mich tatsächlich erinnere, als sie zum ersten Mal aufgetreten ist und damals noch von einer anderen Schauspielerin dargestellt, wie sie dann einfach frech da mit ihrem Drachen da einfach landet und rotzfrech sich gibt und eigentlich vor nichts und niemandem Angst zu haben scheint. Und diese Entwicklung zurück fand ich gut und quasi auch die letzte Szene in dieser ganzen Folge fand ich auch so genial. Dieses, was habe ich gerade gehört? Seerauch hat einen neuen Reiter. Alright, jetzt ist das Chefsache.
Mal gucken, wer das ist.
Genau, springt auf und kümmert sich drum, weil sie geht ja wahrscheinlich davon aus, dass es ein Grüner ist, der es da drauf sitzt. Also fliegt sie jetzt gerade los, um einen Drachenkampf zu beginnen. Aber darauf stellt sie sich gerade ein. Die hat ja keine Ahnung, dass da jetzt eventuell vielleicht sogar noch ein Verbündeter auf sie wartet, sondern sie geht jetzt davon aus, da ist jetzt ein Grüner.
Warum? Wieso geht sie davon aus, dass es ein Grüner ist?
Es kommt doch aus dem Dialog mit Missandei. Wie heißt die Missandei aus der Zeit?
Missara.
Missara, danke schön. Sagt das doch auch, das muss ein Grüner sein.
Sagt sie das wirklich?
It must be the Greens, doch. Also ich würde jetzt Geld draufsetzen.
Okay, krass. Dann habe ich das überhört. Ja, nur um dann wahrscheinlich die freudige Entdeckung zu machen, dass es kein Grüner ist.
Ja, aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist sie so voreilig und macht einen Fehler oder sowas und verjagt ihn.
Nein, nein, da schließe ich nämlich jetzt meine Prognose an.
Hau raus.
Rhaenyra wird in der Tat auf Adam treffen, wird erkennen, wer da der Reiter von Seerauch ist, wird dann an der Stelle 1 und 1 zusammenzählen, nämlich, dass Adam ja noch ein Brüderchen hat und wird dann direkt schnurstracks zu Ellen marschieren und wird Ellen als weiteren Drachenreiter rekrutieren und das vielleicht sogar auf Vermithor, weil quasi direkte Nachfolge von Corlys.
Okay, finde ich eine gute Prognose. Ich sehe sie skeptisch, weil ich nicht glaube, dass Corlys das riskieren wird.
Das ist egal. Der hat schon seine Frau verloren.
Ich glaube, dass also die Szene mit Corlys und welcher ist der Ältere? Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Ellen.
Ellen ist der Ältere.
Zumindest äußerlich würde ich sagen, dass Ellen der Ältere ist.
Ja, auf jeden Fall mit Ellen, der sich die Haare shaved, weil sie blond sind.
Ich wollte gerade sagen, die weißen Haare shaved.
Stimmt, eindeutig weiß sogar. Die Szene will uns doch einfach Folgendes sagen. Der gute Alan wird der Thronfolger der wird den hölzernen Thron, oder wie heißt der, Wurden? Ne, was ist denn das? Also den Thron von Corlys holen. Also besteigen sollen. Also er soll der Nachfolger werden, so rum.
Ja, wie war das? Du brauchst Wasser und Salz, ne?
Ganz genau. Also es ist ja, abgesehen davon, dass es halt ein unehrliches Kind ist, ist er ja der perfekte Wunschkandidat von Corlys. Seemann, hat Heldentaten bewiesen, ist ein Kerl, also quasi Checkliste, alles erfüllt. Den lässt er doch nicht in der Drachenkammer laufen, nachdem er gehört hat, was mit dem Steffen passiert ist.
Ich glaube schon.
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, dafür sind Prognosen da. Gut. Gregor, mit Blick auf die Uhr. Die Stunde haben wir mal wieder geknackt.
Wie immer, wir sind mal wieder die Besten.
Ich habe ein paar kleinere Punkte auf der Liste, aber ich würde die tatsächlich jetzt einfach mal der Uhrzeit willen mal einstampfen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was?
Worüber wir unbedingt reden müssen, meinst du? Mhm. Ja, das sind alles so kleinere Punkte. Nee, ich glaube, also ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir alles eingeschnitten. Ja.
Dann.
Ich glaube, du kannst, glaube ich, einen Deckel drauf machen.
Ich habe ihn schon in der Hand und hiermit draufgelegt. Leute, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, es war uns ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr hattet dasselbe beim Zuhören. Wir hoffen das natürlich. Mir bleibt wie immer auch an der Stelle nichts anderes zu sagen, außer habt eine schöne Woche, genießt die Zeit. Wir freuen uns auf die nächste Folge und darüber zu quatschen und hoffen, dass ihr wieder zuhört. Bis dahin übergebe ich einfach mal für die letzten Worte, wie gehabt, an den guten Gregor. Von mir ein schönes Ciao und Gregor, bitte übernimm.
Jawohl, liebe Leute, ihr habt es gehört, Goran und ich, wir waren auch diese Woche ein weiteres Mal, ich würde mal behaupten, unterm Strich dann doch recht angetan von der neuen Folge House of the Dragon. Ansonsten folgt nächste Woche die bittere Wahrheit, denn es beginnt das letzte Viertel. Die letzten beiden Folgen, liebe Leute, zieht euch warm an, ihr wisst ja, Staffelfinale minus 1, da ist in der Regel bei Game of Thrones so einiges passiert. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Vielleicht oder haut ja die ein oder andere Prognose vom Goran oder von mir rein. Wir werden es sehen. Wir werden das auf alle Fälle auch hier besprechen. Nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin, habt eine absolut wunderbare Woche. Genießt die Sonne, sofern sie denn scheint. In diesem Sinne, Tschüssikowski.